Bevor es mit der Folge losgeht, ein paar kurze Anmerkungen. Der Sound ist mehr als schlecht. Ich hatte mir von DJ richtig gute Mikrofone gekauft. Entweder bin ich zu dumm, das einzustellen, oder sie funktionieren nicht. Auf jeden Fall gruseliger Ton. Es tut mir von Herzen leid und auch weh, weil es ein tolles Gespräch war. Und The Hole ist eigentlich Vakuum von Hyde und Sergey Koller. Wenn der Hyde das selber macht, ist es wohl ein Hyde-Project. Wenn sie es zusammen machen, dann Hyde und Sergey Koller. Nur, dass ihr Bescheid wisst, also nicht The Hole, sondern Vakuum heißt das gute Stück. Und jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge von unserem Sommer-Special.
Der Secret Magic Talk.
Ohne
Alexander Lehmann.
Das wird immer heißer.
Andreas Fleckenstein.
Und meine Haut brutzelt.
Aber dafür mit Markus Zink und Ingo Oschmann.
Was los?
Das Sommer-Special.
Ich bin sprachlos.
Herzlich willkommen zum Secret Magic Talk. Das ist das Sommer-Special. Letztes Jahr kam das so gut an, dass ich gesagt habe, ich möchte das auf jeden Fall nochmal machen. Mit Leuten, die ich bewundere, die ich toll finde. Und ich habe hier jemanden, der ist nicht nur ein grandioser Mensch, ein grandioser Zauberer, ist ein Zauberliebhaber, ist ein Zauberdenker und es ist ein Wahnsinniger. Herzlich willkommen, Markus Zink.
Hallo.
Markus, wie lange zauberst du eigentlich schon?
Ja, ich habe mit 12 angefangen.
Alles andere hört ihr dann im Top Secret Secret Magic Talk. Da gibt's ein ganz langes Interview mit uns beiden. Jetzt haben wir das Sommer-Special und da geht's so ein bisschen um das Handwerkliche. Was ist der Trick, der dich am meisten beeindruckt hat? Entweder, dass du ihn gesehen hast, dass das ein Game-Changer war, den du vorführst. Gibt's da was?
Definitiv Becherspiel. Das begleitet mich seit 40 Jahren. Und man ist immer noch nicht fertig.
Wie viele Becher hast du?
Also ich habe ja ein großes Becherspiel in Schrott.
Ja.
Eigentlich die David Williamson-Routine in groß. Und ich habe ein kleines Becherspiel mit vermehrenden Bechern. Das sind zum Schluss 6 Becher. Ich habe im Grunde das Anna-Prinzip umgedreht. Die Becher erscheinen immer, der vierte, und den lege ich zur Seite, um dann gleich die Schlussladung vorzubereiten. Ja, ich finde das Becherspiel von der Komposition klein, klein, klein. Süß, 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 ho, ho, ho. Und dann Finale finde ich sehr dankbar auch.
Welche Becher sind die besten? Das ist doch die große philosophische Frage.
Ach so, bei mir, sie müssen ein bisschen schwerer sein.
Ja.
Dann nehme ich alle. Ich mag halt Silber, Chrom.
Shop Cup war nie ein Thema für dich?
Nee, kurioserweise.
Warum?
Bei mir ist es immer so, wenn ich das Gefühl habe, ein Kunststück, es gibt schon in der perfekten Version, das kriege ich nicht mehr besser hin, dann wird es für mich uninteressant. Und ich finde beim Chop Cup Don Allen, Paul Daniels, das sind Routinen. Also Don Allen, Minute 37, ist einfach gut.
So, jetzt erklärt sich auch, als ich sagte, dass du ein Zauberverrückter bist. Don Allen, Minute 1,37.
Ja, ich habe das auch. Ja, ich habe die Sachen so oft angeguckt.
Ja, es ist super, es ist so schön. Ich war in Apösen und da hatten die den Nachlass von Pitforten. Und dann sagte Michael, guck mal, und legte den Ball oben auf den Becher, hat nur die Hand drauf gehalten und der Ball war weg. Der Boden da hat sich gedreht.
Ja.
Das waren ja alles Sonderanfertigungen und in welchen Größen, und die waren ja massiv, die konntest du gar nicht hochheben. Aber da hast du nicht das Gefühl, dass die ultimative Becherspielroutine, dass es die schon gibt?
Also ich glaube, für Tablehopper ist David Williamson Gold wert.
Aber ein Becherspiel als Tablehopping? Nicht Shopcup eher? Wegen dem Platz und so?
Ich habe ja auch so Tablehopping, oder mache ich immer noch eigentlich gern. Da bin ich ja mit meinem Tisch unterwegs.
Du hast deinen eigenen Tisch, mit dem du an die Tische gehst?
Genau. Den stelle ich vor den Tisch.
Ist das ein Tisch mit Beinen oder ist das so ein Bauchladen, dass du so einen Gurt drum hast?
Mit Beinen.
Rollen?
Nee, ich gehe so.
Hat
so wie der, den der Lehmann empfohlen hat. Aber jetzt von David Williamson, also dass ich von einem Tisch zum anderen wieder vorbereitet bin. Dieses, ich nehme die 3 Schlüsselladen, stecke sie in die Tasche, die Bälle in die Becher,
ja,
und ich bin wieder vorbereitet. Und ich finde, das Becherspiel ist sehr klar. Ich finde, das habe ich jetzt auch bei meinem rausgenommen, sag mir Becher 1, 2 oder 3 und dann wandert der von 1 nach 2 und von 3 nach 2. Das sind viele Phasen drin, die, glaube ich, für Laien schwer zu folgen sind.
Ja, wenn sie von außen nach innen wandern, ist okay, aber nicht.
Aber dann sind hier 2, ja, und dann wandert der wieder rüber.
Ich finde, das ist ein generelles Problem, dass Sachen ganz schnell mittlerweile verwischen.
Ja,
Ich habe das bei Kartenzauberei ganz oft, dass ich komplett abschalte und nicht mehr folgen kann, was die mir da alles zeigen. Also das ist alles ganz toll. Aber vielleicht liegt es auch an meinem Alter, dass ich langsam senil werde, aber ich weiß gar nicht, wovon reden die denn da gerade? Was läuft denn da?
Ja, jetzt auch bei Seilen. Also früher hat der Zauber ein Seil gehabt, hat es in der Mitte durchgeschnitten und hat das
wieder ganz klar,
ganz gemacht. Für die Leute war das zerstörte und wiederhergestellte Seil. Und dann ging es ja so ein bisschen jazzig los.
Ja.
Mein Tabari macht fantastische Dinge.
Toll.
Aber danach sagst du, der hat tolle Sachen mit dem Seil gemacht. Was so genau?
Weiß ich auch nicht.
Ja, aber es war toll. Also,
woran liegt denn das? Liegt das an den Zuschauern oder liegt das am Anspruch der Zauberer? Du warst ja gestern bei mir im Programm. Und ich habe ja auch den Anspruch, dass Zauberer da sitzen und sagen, keine Ahnung, wie es geht. Oder das ist eine tolle Variante. Ist es dieser Drang immer größer, schneller, weiter, dass man nicht sagt, ein Seil zerschneiden reicht eigentlich? Bei den Zuschauern ist es doch wahrscheinlich letztendlich Latte, oder?
Ich glaube, der Zuschauer mag den klaren, einfachen Effekt. Also Münze in Flasche. Wenn ich das ganz einfach halte, nimmt der Zuschauer, wie geht die Münze in die Flasche, wie kommt sie wieder raus? Irgend sowas. Wenn ich dann anfange, was süß ist, den Boden wegzuschrauben, wie Kevin James,
oder ich kann sie oben aufmachen,
dann verwässert sich so ein bisschen der Effekt.
Ja.
Wie geht die Münze in die Flasche? Das liegt vielleicht daran, Zauberer zu verblüffen, weil für mich einer der stärksten Effekte ist Zigarette in Jacket. Und ich erinnere mich, wie ich den 13-Jährigen das erste Mal gesehen habe, ich war, boah, ist das geil. Wo ist diese Zigarette? Und dann war ich in Bayreuth beim Zauberkongress und hat ein Moderator, ich weiß nicht mehr wie er hieß, Zigarette in Jacket vorgeführt. Und alle, oh, es wird der Zigarette in Jacket vor. Ich war ja nicht jung, ich habe es nicht verstanden, weil ich fand das Kunststück so geil.
Wir scheitern ja auch an unserem eigenen Ego. Der kreative Input ist ja, du tauschst das blaue Gummiband gegen ein rotes aus und dann meint der Zauberer gleich, er hat das ganze Ding erfunden und er macht das auch immer besser. Also dieser kreative Austausch ist ja auch ein anderer als in anderen Branchen. Du gönnst dem anderen nichts, du kannst Zaubertricks kaufen, 1:1. Das hast du in der Malerei nicht. Also da geht ja keiner in den Laden und sagt, ich hätte gerne die Mona Lisa und das ist dann seins.
Ich glaube, manchmal ist es hilfreich, sich zu erinnern, wie es einem selber ging, als man die Sachen zum ersten Mal gesehen hat.
Ja.
Und dann merkt man, als, ich weiß nicht, jemand ein Tuch in der Hand verschwinden hat lassen.
Hammer, oder nicht?
Und natürlich jetzt, wenn du das ewig machst, ist das für Zauber eine olle Kamelle, aber eigentlich sind das die Wunder. Ich stecke ein Tuch in die Hand und es ist weg.
Asi Wind macht ja ganz krasse Sachen. Und er hat Copperfield vom Jüdischen Museum einen Preis bekommen. Und da war unter anderem auch Asi Wind, das war so eine Zoom-Session. Und der hat gezaubert. Und hat gedacht, was wird jetzt kommen? Was hat er gemacht? Cartoon. Weil das halt funktioniert. Und das ist ein klarer Effekt, das ist clever und das war nicht sein Effekt. Der hätte 1000 Sachen machen können, sein ganz kompliziertes Zeugs, was ja alles gut ist. Aber er weiß genau, nee, klare Effekte, Leute, die wahnsinnigsten Sachen in ihren Ledgers zeigen, aber die Brot- und Butter-Routinen sind die ganz einfachen Sachen.
Mhm. Don Ellens, finde ich, die Zigarette durch Münze bei ihm, die ist so gut.
Ja.
Und das Kunststück ist so schwer. Also du denkst, du kaufst dir so eine Münze und hast eine Zigarette.
Nee, nee.
Und bei ihm ist das so überzeugend. Die Zigarette geht durch die Münze. That's it.
Wenn du ein Kunststück mit auf eine Insel nehmen könntest, welches wäre das?
Ja, wahrscheinlich ein Billardball-Set. 3 Kugeln und eine Halbschale. So. Okay, oder vielleicht wäre es auch ein Kartenspiel, weil das steht bei mir noch aus, die Auseinandersetzung mit Karten. Das hebe ich mir fürs Alter auf. So ein Memo-Deck und so Zeug. Ich kann halt eine Ambitious Card und ein Invisible Deck und dann hat sie es ziemlich bald. Aber auch das, ich meine, Invisible Deck, der Zuschauer nennt eine Karte und die liegt umgekehrt im Spiel. Ist für Laien ein Hammer.
Ich habe Jan Logemann damit auf der Bühne gesehen. Der hat einen 500er Saal, aber sowas von unterhalten. Und der hat ein Wunder gezeigt.
Mhm.
Das habe ich nachhaltig noch im Kopf. Und das war einfach ein schnödes, in Anführungsstrichen, Invisible Deck. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sich mit den Sachen beschäftigt. Dass man die Sachen versteht. Du hast mir gestern Feedback gegeben. Und es war ein anderes Feedback, wie ich es gewohnt war. Du hast immer über deine Gefühle geredet. Das fühlt sich unlogisch an oder das fühlt sich nicht sauber an. Ja, das ist die logische Abfolge, sondern es geht um ein Gefühl. Und dann können auch unlogische Dinge vom Gefühl her logisch sein.
Ja, das ist wie Fred Kapps. Eigentlich, was Fred Kapps macht, ist alles unlogisch. Also es macht alles keinen Sinn.
Aber es ist wundervoll.
Ja.
Und es ist in sich schlüssig.
Ja.
Welcher Zauberer hat dich denn am meisten beeindruckt?
Ich bin natürlich ähnlich groß geworden, ne? Mit dem Paul Daniels Show, mit dem Affen und dem Ringspiel. Also wenn ich jetzt aus jungen Jahren spreche, waren meine ersten drei Zauber, die ich live gesehen habe, Dondo Burgado, das Abendprogramm. Das war toll. Jetzt für so einen 15-Jähriger war das auch so Manipulation, mental, Tücher, Seile, buntes Potpourri. Aber es war eine sympathische Figur. Da war seine Frau noch mit auf der Bühne, die war so lustig, weil die auch zwei Köpfe größer war. Und dann habe ich Marvelli hier gesehen. Das fand ich als 15-Jähriger irgendwie auch. Da akzeptiert man ja das Patriarchat auf der Bühne.
Warum klatschen sie nicht? Das ist Kunst. Ja. Den Satz hat er bei mir gebracht. Das Plakat war aber geil.
Ja, ja.
Das Plakat ist unfassbar schön.
Das hängt, glaube ich, noch bei meinen Eltern. Das habe ich nicht da mitgenommen.
Ja, davon hat er wahrscheinlich gelebt.
Und dann gab es ja hier in Ravensburg das Figurentheater und da hat Thomas Vité damals noch als Verblüffungsartist Thomas einen Abend gespielt. Den fand ich fantastisch. Dann hat mir meine Mutter zum 15. Geburtstag ein Ticket geschenkt für eine Magic Hands Gala. Ich weiß noch, die erste Nummer war Brigitte Varga, so eine österreichische Taubenzauberin. Und die war nach 10 Minuten fertig. Und ich habe das Konzept nicht verstanden. Warum ist jetzt fertig? Weil für mich war Zauberei halt 1,5 Stunden mit einem Zauberer. Und dann war da Rocco Silano und der war nach 10 Minuten fertig. Und ich dachte, hä? Warum gehen die alle schon? Ich habe gerade auch angefangen. Dieses Konzept der Gala hat sich mir als Jugendlicher
nicht erschlossen.
Nee, weil klar, ich bin ja so eher mit, weißt du, mit Clown-Programmen, dann ja. Bei Pitch and Drop, bei Easy Gold, bei Django Etwas, waren immer Abendprogramme. Und dann kommt da so ein bunter Mix mit 10 Minuten nochmal.
Und was überfordert?
Ja, ich dachte, okay, war gut, aber das war's jetzt so.
Magic Hands fehlt aber auch, finde ich. Total. Also die Galas und so, das war schon
klasse.
Ja, absolut.
Absolut. Und es waren natürlich noch große Namen. Ich weiß noch, bei meinem ersten Magic Hands Kongress, das ist eine lustige Geschichte, war Divernum, aber ich kannte den nicht. Und dann saß da so ein alter Mann auf der Bühne und da haben sich die Leute zur Autogrammstunde angestellt. Und ich dachte immer, was machen die da mit dem alten Mann? Und dann gesagt, das ist Divernum, der ist wichtig. Ich so, ja. Und erst später hat sich mir erschlossen, das war Divernum. Ich habe Divernum gesehen. Aber in dem Moment dachte ich mir, das ist ein 90-jähriger Mann, also muss irgendwie so, also ganz schräg.
Da habe ich eine ähnliche Geschichte. Da war ein Dekova-Seminar oder eine Convention in Ludwigsburg.
Ja.
Da bin ich mit meiner damaligen Freundin dann runtergekurft. Dann gab es eine Gala, dann stellt er sich auf die Bühne und sagt, ich habe auf der Straße Cellini getroffen. Hier ist Cellini. Ich habe gedacht, warum ziehen sie denn den Penner jetzt da auf die Bühne? Ja. Weil der sah ja wirklich aus, als ob der gerade noch in einer Mülltonne gewühlt hat. Und ich habe das überhaupt nicht gecheckt. Und damals gab es kein Internet, dass du das mal gerade googeln konntest. Weißt du? Und alle, nein, Cellini, das gibt's ja gar nicht. Ich habe das Buch natürlich gekauft. Ich bin dann schon so Zauber. Ja, ich bin schon so zauberverrückt, dann, ne, wenn irgendwas ist, dann nehme ich, und dann hat er mir reingeschrieben, see you on the road. Und ich bin jetzt dankbar, dass ich Cellini gesehen, wäre ja auch nie vergessen, aber das war auch so ein Moment, wo ich dachte, hä, was ist das für ein abgerissener Typ? Gibt es ein Buch, wo du sagst, das war für mich der Gamechanger?
Zauberbuch?
Kann auch ein anderes sein.
Ich würde wahrscheinlich die Retrospektive von Robert Rauschenberg mitnehmen. Nein, das ist einfach ein kleines, inspirierendes Buch.
Warum?
Weil, also was ich an Rauschenberg mag, ist, dass der sich immer wieder neu erfunden hat. Und das finde ich ist in der Zauberei, wenn jemand in der Regel, wenn jemand seinen Stil gefunden hat, dann...
Ja, Jan Forster war Manipulator.
Definitiv.
Ne, der hat Forster. Gary Kurtz, genau. Also da gibt es schon einige.
Jetzt haben wir zwei, ne? Okay. Das ist ja auch okay. Wenn
Peter Marwe von der Manipulation definitiv. Zum Großillusionisten.
Definitiv.
Wo er damals natürlich schon Ansätze hatte, so mit Blackart und so. Ne? Ja. Ich glaube, wenn wir da ein bisschen überlegen, da kommen wir schon auf 10, 12 Namen. Aber ich weiß, was du meinst. Also
ja, ist ein bisschen wie U2 hat sich dann mit einer Platte mal neu versucht zu erfinden. Die lief halt nicht.
Ja, ja, klar.
Die aber gut war, aber halt anders.
Du musst das aushalten, ne? Es gibt Künstler, da funktioniert das, bei anderen funktioniert es nicht. Aber ich finde, man muss es aushalten, ne?
Ja, das ist wie die Beatles, die haben sich in 10 Jahren...
Unfassbar. Neu. Das waren, glaube ich, 9,5 Jahre. Mhm. Und wenn du dir mal überlegst, egal ob es das Aussehen oder auch die Musikstile und sonst was waren, das kriegst du doch nicht auf die Kette, dass das 9,5 Jahre sind.
Mhm. Modisch alles.
Irre.
Mhm. Zauberbuch, tatsächlich hat mich sehr beeindruckt, das Vorwort von New Wave Closer, von Hurling.
kann mich an das Vorwort nicht erinnern.
Also das habe ich so 19-jährig gelesen, oder 20-jährig, keine Ahnung, wann das rauskam. Der praktisch sagt, hey, viele Zauber sind wie ein Drehorgelspieler, machen einen auf große Kunst, mal runterkommen, so. Eigentlich über die Zauberszene hergezogen. Das hat mir aber jetzt nichts gemacht. Ich habe ja auch sehr lange sehr autistisch und alleine gezaubert. Also ich war ja jetzt als Jugendlicher meinen Freunden gezaubert und jongliert und Einrad gefahren. Ich hatte ja schon mein zweites Abendprogramm. Bis dahin kannte ich Thomas W.T., sonst kannte ich keine Zauberer. Und dann hat Hanno das auf der österreichische Kongress geholt, Schrott. Und das war einfach so ein Auftritt, da ist dir das Glück auf so den Berg aufgelegt. Also das war einfach so ein Auftritt. Manchmal hast du ja so, kriegst du nie wieder so hin. Mhm. Und dann habe ich innerhalb von 4 Wochen wahnsinnig viel Zauber kennengelernt. Aber ich war jetzt zum Beispiel in Dresden auf dem Weltkongress ganz alleine unterwegs.
Hättest du mal was gesagt, ich war auch alleine da. Hm?
Ja, aber das ist ja manchmal für die Beobachtung und ganz gut für die.
Ach, voll.
Ja, weil ich meine, Zauberer ticken ja schon auch eigen. Oder so Kongresse kriegen ja dann auch eine Dynamik, wo es dann auch manchmal ein bisschen kindisch und albern wird. Was ja auch Spaß macht. Du bist in der Regel nach dem Kongress kein nicht der bessere Zauberer wie vor dem Kongress. Sondern du hast halt ein paar Tüten mehr. Und ich gucke mir dann in Turin Jan Frisch an und denke, Bewunderung. Und wenn jetzt auch diese One-Man-Show von Miguel Munoz in Turin. Dann Steve Valentine fand ich ein ganz tolles Programm, auch von der Geschichte her.
Habe ich in Blackpool auch gesehen und war da mit Tobi draußen und wir haben geheult, wir beide. Und dann haben wir 2 Wochen später telefoniert. Ich sage, Tobi, wie geht's dir? Ich sage, Tobi, wir werden Leben nicht vergessen. Originalzitat, langsam bin ich stabil. Ja. Das hat mich so umgehauen, weil das so aus der Künstlerseele gesprochen hat.
Ja, auch das Leiden des Zaubers, aber auch die Liebe zur Zauberkunst. Und, ja.
Schön, dass es sowas gibt, oder?
Super. Vielleicht würde ich auch ein Ali Bongo-Buch mitnehmen. Hm. Oder Gaten Blooms Bücher. Weil das sind so eine Mischung aus Basteln und Manipulation und einer schönen Idee. Schon auch ein bisschen aus einer anderen Zeit. Aber Gatens Bücher finde ich als kreatives, sind so viele Ideen. Fand ich auch damals sein Seminarheft, wo noch die Luftpumpen drin waren. Und so ein Karten zerreißen, so Mentaltricks mit dem Faden.
Stimmt.
Also das ist alles.
Gibt es einen Trick, den du aktuell gekauft hast, wo du sagst, den liebe ich?
Lustigerweise habe ich mir gerade wieder wahrscheinlich mein 5. oder 6. Knotentuch gekauft. Ich liebe das Knotentuch. Das Knotentuch finde ich irgendwas auf dem Punkt.
Das Gelbe von Jeff McBride?
Nein, das Rote von Sita.
Ah, oh, das Sita.
Bitte, da spare ich den Knotentuch. Ich drehe das Tuch auch 10-mal, bis ich den Knoten reinmache. Ich quäle die Leute durch dieses Kunststück. Und mein Knoten wirft sie den Knoten ab. Und was ich halt so toll finde, ist, das ist so eine kleine Geschichte. Ich mache 3 Knoten, die ziehe ich ab und dann hat das Tuch 3 Löcher. Finde ich eine Bombenpointe.
Ist es auch.
Ich kann da auch so jazzen. Wenn ich jetzt ein Publikum habe, die werfen sich weg, wenn du das ewig machst. Und gähnst du zwischendurch. Ich kann das aber auch schnell machen.
Du kommst an so einen Punkt, wo alle denken, oh. Wenn du den überschritten hast, dann wird's lustig.
Ja.
Und den musst du aushalten.
Ja, also das ist, da habe ich sogar einen Gag geklaut, auch nicht ganz geklaut, dieses im Sprechprogramm sagen, is it a not or is it not a not?
Sehr gut, ja.
Da hat, glaube ich, Levent irgendwas mit so Tafeln bei irgendeinem Knotenwandertrick. Mhm. Also das Knotentuch habe ich mir gekauft. Ah, ich kaufe mir ja viel.
Ja, du bist guter Kunde.
Ja, ich kaufe viel. Ah, ich habe mir die Lochkarte gekauft.
Magst du erzählen, was du da machst oder lieber nicht? Du weißt, dass das dann ganz viele nachmachen, deswegen warne ich dich.
Achso, das ist kein Problem. Ich habe für die Lochkarte, wie heißt denn der Trick? Der Hull.
Ja, also die große von, ne?
Mhm.
Steht in den Shownotes, guckt in die Shownotes, da sind die Links zu den ganzen Sachen.
Ich habe so einen Fetisch für so Lochkarten.
Von High Project.
Ja.
The Hole, glaube ich, ja.
Ich habe in meinem Sprechprogramm als roten Faden verändern sich die Krawatten. Das ist halt so eine Drehtechnik, aber manchmal muss ich die Krawatten auch austauschen. Und jetzt habe ich praktisch nach Kunststücken gesucht, die mich kurz abdecken. Und jetzt hatte ich gedacht, hinter der Lochkarte kann ich eine Krawatte tauschen, weil die sind groß ist. Das Kunststück ist ja im wirklichen Gebrauch nicht so einfach, weil es ja auch auf Black Art beruht. Und dann habe ich eben eine Hülle gebastelt mit einem Klapploch in der Mitte. Jetzt gebe ich die Dame da rein und jetzt kann meine Hand durch die Dame gehen.
Das heißt, du hast eigentlich eine Durchdringung.
Das ist eine Durchdringung. Ich zeige das Loch gar nicht. Ich zeige eine große Karte, die kommt in die Hülle. durchdringt, weil die Geschichte ist praktisch die durchschossene Frau.
Ah ja.
Die mit dem roten Band, da gibt es dieses alte Plakat.
Ja.
Erst ziehe ich ein Band durch und dann geht die Hand noch durch und zeige ich die Karte wieder vor und hab dahinter, konnte ich die Krawatte tauschen.
Geil. Die Idee aber auch zu sagen, ich nutze das ganz anders, das ist schon toll.
Ja, das ist mein Problem ein bisschen auch. Alle Tricks, die ich kaufe, baue ich in der Regel irgendwie um.
Aber so schön.
Ja, aber ich kann sie nicht mehr verkaufen.
Da freut sich aber der Händler.
Ja. Ja, dass ich schon Rubik Cubes auseinandergebaut habe.
Oh ja, das kenne ich. Ach, ist das schön. Markus, danke dir so sehr für das Gespräch. Das hat total Spaß gemacht. War sehr inspirierend. Ich hoffe für euch auch.
Meine prägenden Zauberer sind die schon genannt.
Wenn du die noch nennen möchtest. Welche Zauberer haben dich denn besonders geprägt? Also VT?
Ja, Thomas hat mich vor allem natürlich persönlich geprägt, weil Thomas war für mich als 15-Jähriger und er war ja 15 Jahre älter wie ich, der war immer gut zu mir. Also Thomas ist für mich so ein Mahnmal, wenn irgendein 12-jähriger Stöpsel kommt und will was über Zauberei wissen, hilf ihm, sei für ihn da. Weil das war Thomas für mich. Und ich weiß noch, irgendwann hat es bei mir an der Haustür geklingelt, da war ich 16, hat mir Thomas seine Zauberkiste, weil da war nichts drin, sondern das war sein Bühnenrequisit. Er hat gesagt, du, ich brauche die nicht mehr. Ich dachte, und so meine erste Zauberkiste war praktisch von Thomas, die alte. Und
den Rest, den könnt ihr im Top Secret Secret Magic Talk hören. Da haben wir nämlich ganz lange gesprochen. Das geht mir gerade so ans Herz und ich finde, schöner kann man sowas gar nicht aufhören. Genau das ist das, was unserer Zunft so ein bisschen, glaube ich, auch weiterbringen würde, wenn wir ein bisschen netter miteinander umgehen und vor allen Dingen auch, wenn Kinder Bock haben zu zaubern, nicht sein dickes Ego daraus kehrt, sondern sie einfach mitnimmt. In diesem Sinne, nächste Woche geht's weiter.
Tschüss.
Habt einen schönen Sommer. Ciao. Tschüss.
Der Secret Magic Talk.
Ohne
Alexander Lehmann.
Das wird immer heißer.
Andreas Fleckenstein.
Und meine Haut brutzelt.
Aber dafür mit Markus Zink und Ingo Oschmann.
Was los?
Das Sommerspecial.
Ich bin sprachlos.